Im Fokus. Bauchmedizin. Menschen, Klinik, Geschichten. Aus dem Innersten vom Bauchzentrum. Der Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Feinarbeit am Hals, grosse Wirkung für den Körper. Wir reden heute mit dem Professor Reto Kaderli über Schilddrüsenerkrankungen und ihre Behandlung. Sowie über den Theodor Kocher, der das Fach der Schilddrüsenchirurgie geprägt hat.
Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast «Im Fokus Bauchmedizin». Auch heute wieder ein sehr spannendes Thema. Mein Name ist Yves Borbey, ich bin hier mit dem Professor Reto Kaderli. Hoi Reto.
Hoi Yves, merci vielmals.
Freut mich sehr, dass du da bist. Wir haben es kurz schon angesprochen, Schilddrüse. Sehr speziell, sehr spannendes Organ mit einer langen Historie. Wir werden auf das zurückkommen. Was findest du so spannend an dem?
Ja, die Schilddrüse ist ja tatsächlich etwas, das mich seit vielen Jahren begleitet. Es ist ein Gebiet, das sehr interdisziplinär ist. Da kommen wir vielleicht später auch noch darauf zurück. Wir arbeiten mit sehr vielen anderen Disziplinen zusammen. Es ist ein einerseits sehr internistisches Gebiet und andererseits bietet es trotzdem auch eine spannende Chirurgie. Also die Kombination ist etwas, was mich sehr fasziniert.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, lange Historie. Wir sind hier in Bern am Inselspital. Vielleicht erklärst du uns ganz kurz, auf was ich hier anspreche.
Ja, du sprichst natürlich den Theodor Kocher an. Der Theodor Kocher hat die Chirurgische Universitätsklinik in Bern von 1872 bis 1918 geführt. Und er hat in dieser Zeit sage und schreibe 7000 Schilddrüsenoperationen gemacht. Aus heutiger Sicht ist das vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel, aber damals war das doch bahnbrechend gewesen. Es war eine Operation mit sehr grossen Risiken. Man hatte Sterblichkeitsraten von 20-30% Anfangszeiten von Kocher. Und in seiner Zeit konnte er das dann reduzieren auf einen einstelligen Prozentwert. Und er hat auch mit seinen Untersuchungen zur Schilddrüsenfunktion hat er als erster Chirurg überhaupt 1909 den Nobelpreis bekommen.
Und wir versuchen uns ja immer noch so ein bisschen in dem Erbe zu sehen, dass wir eigentlich machen, was wissenschaftlich gesehen richtig ist.
Ja, genau. Also die Tradition führen wir gewissermaßen auch weiter mit Innovation, Qualität oder auch Verantwortungsbewusstsein und das natürlich mit den Möglichkeiten von der modernen Medizin.
Jetzt haben wir vorhin gehört, 7000 Eingriffe, doch nicht allzu langer Zeit. Es hat auch ein bisschen anders ausgesehen von der Patientenseite her, oder? Da haben wir heute auch einige Fortschritte gemacht.
Ja, genau. Das ist natürlich durchaus so. Das Krankheitsbild hat sich ganz wesentlich geändert. Oder man muss sagen, zu Zeiten von Theodor Kocher haben wir noch die Jodmangelstrauma gehabt. Also damals war die Schweiz noch ein Jodmangelgebiet, gerade in der Alpenregion, wo man noch die riesen Kröpfe, die riesen Schilddrüsen hatte und gesehen. Und es hat sich drastisch geändert, erst 1922 mit der Einführung von der Kochsalziodierung. Das ist ja eigentlich eine der wirksamsten oder mitunter von den wirksamsten präventiv-medizinischen Massnahmen gewesen. Mit dieser Massnahme sind die Jodmangelkröpfe verschwunden. Also damals hat der Theodor Kocher doch sehr viel grössere Schilddrüsen operiert, als wir das in der Regel heute machen. Und natürlich mit Instrumenten, die weit weniger entwickelt waren, als wir das heute haben.
Spannend, wie man sagen, es ist ja heute noch nicht so, dass auf der ganzen Welt, sogar in ganz Europa, die Jodsubstitution gemacht wird.
Ja, das ist so. Man muss gar nicht weit gehen. Selbst unsere Nachbarländer haben immer noch tendenziell einen Jodmangel. Also zum Beispiel auch in Deutschland ist es das so, dass man weniger Jod in ihrer täglichen Aufnahme hat. Und wegen dem sind dort tatsächlich auch immer noch Schilddrüsenerkrankungen häufiger, also mit häufiger Knotenbildungen auf der Schilddrüse, als wir das in der Schweiz haben.
Jetzt hört man immer Bestrahlung oder Strahlung per se. Radioaktivität spielt da auch eine Rolle. Kannst du da noch etwas mehr sagen? Es hat ja zwei Punkte. Einerseits in der Entstehung der Strahlen, aber andererseits in der Therapie.
Ja, genau. Also Strahlenexposition, also wenn man einer Strahlung ausgesetzt ist, dann führt das zu Schilddrüsenkrebs, respektive es erhöht ganz wesentlich das Risiko. Und das ist ja auch einer der Faktoren, der heute diskutiert wird. Als Hintergrund muss man wissen, es gibt immer mehr Schilddrüsenkrebs weltweit. Man hat gesehen, dass vor allem papilläre Schilddrüsenkarzinome weltweit haben zugenommen. Das ist einer der Typen des Schilddrüsenkrebs, der häufigste Typ. Zuerst hat man gedacht, das ist, weil es mehr Ultraschalluntersuchungen gibt oder weil die Ultraschalluntersuchungen besser geworden sind, was sicher auch ein Fakt ist. Aber man hat dann gesehen, dass sowohl kleinere Schilddrüsenkrebse wie aber auch grosse und auch solche, die bereits metastasiert sind, also Ableger machen an andere Orte vom Körper, dass die häufiger geworden sind. Also es ist nicht nur ein Diagnoseneffekt. Und um den Bogen zu schliessen, es ist es so, dass man als einen der Risikofaktoren diskutiert, dass man heute möglicherweise vermehrte Strahlenexposition hat. Aber es werden auch weitere Sachen diskutiert. Gerade für Übergewicht hat man einen klaren Zusammenhang gefunden. Weitere Sachen wie Rauch oder Schadstoff, das sind immer Sachen, wenn im Zusammenhang mit Krebs diskutiert werden. Und sie werden auch im Zusammenhang mit der Schilddrüse diskutiert.
Jetzt haben wir vorhin gehört, zu Zeiten von Kocher ist das eine andere Art von Schilddrüsenproblematik gewesen als heute, rein prozentual. Also heute spielt, wenn ich dich richtig verstehe, Krebs schon eine grosse Rolle, während es früher mehr das Metabolische war.
Genau, der Krebs spielt schon eine wesentliche Rolle, natürlich populationsbasiert. Also das, was wir quasi in Sprechstunde tagtäglich sehen, sind doch eher noch andere Sachen. Also Autoimmunerkrankungen, Hashimoto oder Basedow spielen hier eine grosse Rolle. Bei uns ist es etwa so, dass jeder sechste Patient leidet unter einem Schilddrüsenkrebs, der behandelt werden muss.
Jetzt haben wir in anderen Folgen schon besprochen, Krebs, das heisst immer interdisziplinär, man tut nicht nur operieren, man macht auch anders. Wie sieht es in deinem Gebiet aus? Da eine Chemotherapie ist ja nicht eigentlich das, wie soll ich sagen, das, was man immer macht. Die Chirurgie spielt da doch eine grosse Rolle.
Die Chirurgie spielt eine grosse Rolle, aber wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, ganz grundsätzlich ist es bei uns extrem wichtig, die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wir bieten bei uns auch eine interdisziplinäre Schilddrüsen-Sprechstunde an, aus dem Grund, wo wir zusammenarbeiten mit Endokrinologen, Nuklearmediziner, Pathologen, weil gerade in komplexen Situationen oder in unklaren Fällen ist es wichtig, dass man zusammen interdisziplinär sucht, was ist die Ursache dafür, wie soll die Behandlung stattfinden. Und so können wir das ohne Umweg und ohne Verzögerung anbieten. Und wenn wir Behandlung anschauen, dann ist auch Behandlung etwas, wo viele Fachdisziplinen mit involviert sind. Es ist so, dass die meisten Schilddrüsenknoten beispielsweise, die muss man gar nie therapieren. Kann man verlaufskontrollieren oder nicht mal das. Nach der Diagnose ist bereits beendet. Wenn es eine Therapie braucht, ist eine Möglichkeit die klassische Chirurgie, dass man die Hälfte oder die ganze Schilddrüse oder sogar auch die Lymphknoten in der Region mit wegnimmt. Aber es gibt beispielsweise auch die Radiofrequenzablation, wo man mit einer Nadel, eine feine Nadel, die spitze heiß wird, einen Knoten können zerstören. Das ist vor allem günstig für kleine Knoten, für gutartige Knoten, die Symptome machen. Oder dann gibt es die Alkoholablation, wo wir typischerweise bei Zysten brauchen, wo man Alkohol in eine Zyste hineinspritzt und so die Zyste kaputt macht. Oder dann gibt es die Radiotherapie, die von den Nuklearmedizinern eben gemacht wird, wo man ein Radiopharmakon, das gekoppelt ist an Jod, in einer Tablettenform schluckt. Und das brauchen wir vor allem für die Therapie von überfunktionierenden Knoten.
Also das hat sich ja massiv entwickelt in den letzten Dekaden. Oder? Also sind wir wirklich, ist auch eine andere Art von Operation letztendlich geworden, also per se minimalinvasiver und dann eine neue Methode, die völlig anders sind.
Ja, genau. Also es ist ja auch so, dass wir sehr viele verschiedene Instrumente brauchen während der Operation. Das sind spezielle Versiegelungsinstrumente auch. Das ist ein Neuromonitoring, wo wir den Nerv stimulieren während der Operation, kontrollieren, wie die Funktion ist. Wir haben spezielle Autofluoreszenzkamera, wo wir in dieser Region, wo eben auch die Nebenschilddrüse sich befindet, die können darstellen und schützen während dieser Schilddrüsenoperation. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Und natürlich ist auch der Schnitt ist viel kleiner geworden. Oder? Heutzutage machen wir einen Schnitt von 3 bis 4 cm Länge, der natürlich früher viel, viel grösser war. Und hier spielt natürlich die Erfahrung ein. Erfahrung ist etwas sehr Wichtiges in der Schilddrüsenchirurgie. Damit kann man Risiken und auch Komplikationsraten ganz klar reduzieren. Bei uns sind Komplikationsraten bei generell unter 1%. Hospitalisationstour beträgt in über 98% der Fälle maximal 2 Nächte.
Du hast vorweg mit dem Nerv noch etwas angesprochen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären. Was, welcher Nerv ist in Gefahr und wie tut man es genau versuchen zu verhindern?
Unmittelbar hinter der Schilddrüse, und zwar die Schilddrüse, die liegt ja im vorderen unteren Halsbereich, unmittelbar vor der Luftröhre. Und zwischen der Schilddrüse und der Luftröhre befindet sich der Stimmlippennerv. Den tut man darstellen während dieser Operation. Der Stimmlippennerv ist, wie der Name schon sagt, zuständig für die Stimme. Wenn es zu einer Schädigung kommt vom Stimmlippennerv, dann hat man nach der Operation eine rauche Stimme. Das kann man behandeln mit Logopädie, aber das muss man trainieren. Meistens mehrere Monate und dann kann man wieder eine normale Stimme erreichen. Aber singen oder laut rufen, das wäre nicht mehr möglich. Und das gilt es schon während dieser Operation. Einerseits operieren mit Lupenbrille, damit wir den Nerv auch gut sehen und können schonen. Und andererseits haben wir ein Gerät während der Operation, wo wir den Nerv auch stimulieren und sicher darstellen, was insbesondere auch bei zweiten Operationen wichtig ist, wenn man nochmal in ein voroperiertes Gebiet muss gehen, wo man manchmal den Nerv gar nicht so sicher von anderen Strukturen kann unterscheiden, dann kann man mit dem Gerät sicher sagen, welches der Stimmlippennerv ist und was man für eine Struktur muss schonen.
Jetzt können wir sagen, okay, ohne Operation hat man keine Komplikationen. Warum machen wir es denn trotzdem? Du hast vorher gesagt, es gibt Radiopharmaka und. Also warum eine Operation?
Ja, das hängt natürlich sehr davon ab, von was für einer Erkrankung wir reden. Wenn wir eben, wie gesagt, einen banalen Knoten haben, sieht im Ultraschall gut aus, im Labor haben wir keine Auffälligkeiten, der Knoten stört nicht, dann können wir so einen Knoten auch einfach mal lassen und gar nichts machen. Und in den allermeisten Fällen ist das eben auch so. Oder dann gibt es die Autoimmunerkrankungen, die wir schon haben angetönt, wenn wir jetzt vom Morbus Basedow reden. Und der verschwindet nicht von selber. Manchmal geht er auch von selber fort. Und da tut man auch nicht sofort mit der Operation oder einer Radiotherapie behandeln, sondern man schaut mal, was machen die Medikamente. Wenn Medikamente die Abheilung bringen, dann ist klar, machen wir nichts weiter. Aber wenn sie das nicht machen, dann brauchen wir eine Operation. Oder eben Radiotherapie. Hängt ein bisschen situativ ab, was man wählt. Weil Medikamente in diesem Fall sind langfristig schädigend für den Körper. Und darum ist das keine Option. Oder wenn wir einen bösartigen Tumor haben, dann wächst er, macht Ableger an andere Stellen vom Körper. Und dann ist klar, dann brauchen wir eine Operation, um den Tumor zu entfernen und eventuell auch Ableger. Und allenfalls schließen sich dann weitere Therapien an.
Jetzt hast du vorher gesagt, Teilentfernung oder die Hälfte der Schilddrüse nur raus versus ganz entfernt. Also kann man ohne Schilddrüse leben? Wenn ja, wie? Und wenn man sagt, man nimmt nur die Hälfte raus, gibt das irgendeinen Benefit?
Ohne Schilddrüse kann man problemlos leben. Nach der Operation muss man das mit Schilddrüsenhormon ersetzen. Das ist in Tablettenform. Das ist typischerweise eine Tablette, die man morgen muss nehmen muss. Jeden Tag. Man muss wissen, die Schilddrüsenfunktion ist, oder die Schilddrüse ist zwar ein sehr kleines Organ, aber sie hat ganz entscheidende Funktionen. Sie macht, beeinflusst Stoffwechselprozesse im ganzen Körper, Herzrhythmus, Körpertemperatur, Energieverbrauch, aber auch Konzentration oder seelisches Befinden. Und das muss man regulieren mit Medikamenten, wenn die Schilddrüse nicht mehr selber produziert. Und wenn sie nicht mehr da ist, muss man das ersetzen mit Medikamenten. Aber die Medikamente, die haben keine Nebenwirkung und die Funktion mit Medikament ist haargenau die gleiche, wie wenn man die Schilddrüse hat. Wenn man nur die Hälfte von Schilddrüsen entfernt, dann hat man eine Wahrscheinlichkeit von 75%, dass die Schilddrüsenfunktion durch einen verbleibenden Schilddrüsenlappen übernommen wird. Das heisst, nur ein Viertel der Leute braucht nach einer halbseitigen Schilddrüsenentfernung anschliessend Medikamente. Das kann natürlich ein Vorteil sein. Es ist klar ein Vorteil, wenn man kein Medikament braucht und man muss nur die Hälfte von Schilddrüsen entfernen, dann wählt man natürlich den Weg. Nebst dem ist es natürlich auch so, dass man dann Komplikationsrisiken nur auf einer Seite eingeht von der Schilddrüsenentfernung und nicht auf beiden Seiten.
Jetzt hast du vorher das Schilddrüsenhormon auf, das ja 1:1 Hormon nachbildet. Also das ist nichts anderes. In der heutigen Zeit, wo ja alles auf Performance Enhancing ist, warum nimmt man nicht ein bisschen mehr von diesen Schilddrüsenhormonen? Ist nachher richtig dabei?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, ist aber keine gute Option. Langfristig ist das natürlich für den Körper schädigend, wenn man das Hormon konstant in einer solchen Dosis einnimmt. Es ist quasi wie, dass der Motor langfristig überhitzt. Das kann man sich gut vorstellen. Auch beim Auto funktioniert es nicht, beim Menschen funktioniert es genauso wenig.
Jetzt haben wir vorher auch ganz kurz angesprochen, eben minimalst invasive Massnahmen, also konkret mit einer Nadel reinstechen in einen Prozess, sechs Zysten, sechs Knoten. Wie siehst du da die Bedeutung, sagen wir jetzt in 10 Jahren? Wo stehen wir? Wird die Schilddrüsenchirurgie, wie wir sie jetzt haben, noch so sein oder wird das komplett abgelöst durch das?
Beeinflussend für das wird vor allem sein, dass wir bei einem Knoten, ohne dass wir ihn entfernen, in Zukunft noch besser können sagen, was es genau ist. Man muss wissen, bei vielen Knoten können wir zwar sagen, er ist gutartig und der eben ist, wenn er kein Symptom macht, ist die Therapie beendet. Es gibt aber auch viele Knoten, die irgendwie ein bisschen auffällig sind in den weiteren Abklärungen. Eine weitere Abklärung heisst oft, dass man mit einer Nadel reinsticht, die Zellen gewinnt und dann kann man sagen, ja, vielleicht ist er doch bösartig. Irgendetwas zwischendrin, 20%, 30%, 75%, und in diesen Fällen müssen wir heutzutage operieren. Künftig, und da arbeiten wir auch bei uns speziell daran, dass wir wissenschaftlich versuchen, besser zu eruieren, welche von diesen Knoten könnte man nicht doch klassifizieren, dass sie gutartig sind. Und dann kann man die Chirurgie quasi verhindern. Und dann kommen natürlich die anderen Sachen mehr zum Zug. Insbesondere eine Radiofrequenzablation, die tatsächlich natürlich etwas sehr Einfaches ist, dass man mit einer Nadel in Lokalanästhesie kann in eine Knoten reinstechen und mindestens, oder sagen wir im Durchschnitt, 80% vom Volumen von diesem Knoten kann zerstören, ohne dass man einen Schnitt hat, ohne grosse Schmerzen. Das wird natürlich das Ziel sein. Und ich denke, 10-Jahres-Horizont ist durchaus realistisch, für das wir hier ganz wesentliche Fortschritte werden machen.
Sehr, sehr spannend. Zusammenfassend darf man aber doch auch sagen, wenn man auf der Schilddrüse etwas hat, man hat massive Anzahl an Möglichkeiten und letztendlich auch ein sehr gutes Outcome, oder?
Genau, das ist ganz wichtig zu wissen. Und auch, wenn man jetzt einen Schilddrüsenkrebs hat, und das ist ganz wichtig zu wissen, in einem erfahrenen Team, wenn die Diagnose frühzeitig gestellt wird, dann ist die Prognose extrem gut.
Das sind doch schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank für die Zeit, Reto.
Merci vielmals, Erich.
Und dann wünsche ich einen schönen Tag.
Merci vielmals.
Im Fokus. Bauchmedizin. Menschen, Klinik, Geschichten. Aus dem Innersten vom Bauchzentrum. Der Podcast für ein gutes Bauchgefühl.